Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge Knochenjob Podcast im Jahr 2022. Mir zugeschaltet ist Klaas Stechmann, mein lieber Freund und Osteopathiekollege. Lieber Klaas, bist du zufrieden mit deinem Jahr und vor allen Dingen, hast du schon osteopathische oder unternehmerische Pläne für das kommende Jahr gefasst?
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe einige Sachen auf dem Zettel, die ich eigentlich gerne machen würde im nächsten Jahr. Da sind ein paar Fortbildungen dabei und vor allen Dingen sind auch ein paar Kongresse dabei, die ich eigentlich anvisiere. Ja. Leider muss ich gleich sagen, die ganz großen Kongresse, zum Beispiel der World Congress of Low Back Pain, das ist so eine große Geschichte, da war ich 2019 in Antwerpen, hat mir sehr gut gefallen. Der wäre 23 in Australien, in Melbourne. Und ich stehe da auch schon in Kontakt mit ein paar Leuten. Allerdings weiß ich wahrscheinlich zu 90% habe ich hier familiäre Verpflichtungen, kann mich nicht einen Monat nach Melbourne verpissen. Deswegen, ja, ich google immer mal rein, welche Vorträge da so sind und sitze dann mit einem weinenden Auge vorm Computer. Naja, ich kann es aber sehr empfehlen, diese Kongresse zu besuchen. Schöne, schöne Geschichte. Interdisziplinär, international, praxisrelevant.
Okay, nicht schlecht. Ich plane auch ein paar Fortbildungen in Richtung Faszien nochmal. Ich würde ganz gerne den dritten FDM-Kurs machen und ich will dann das Stecco-Thema nochmal dran, fasziale Manipulation. Bin ich mal gespannt, werde ich dann auch berichten. Plus, ich möchte hier unseren Podcast noch ein bisschen weiter vorantreiben. Das heißt, es wird noch eine kleine Fortbildung in Richtung Sprechen und zu versuchen, nochmal ein bisschen fließender und besser aus dem Quark zu kommen, was die Sprache angeht. Plus nochmal eine Fortbildung in Richtung unternehmerischen Dasein, ein bisschen Excel-Tabellen, Zahlen hin und her schieben, ein paar Tools bauen lassen, die so ein bisschen für meine Themen relevant sind, um nochmal ein bisschen besseren kalkulatorischen Überblick zu haben. Also viel los im nächsten Jahr. Mal gucken, wann wir im Januar starten. Mein Lieber, ich habe wieder eine bewegte Woche hinter mir und in guter Tradition der kleinen Spaßanekdoten fange ich mal an mit dem Erlebten der letzten Tage. Und zwar hatte ich einen griechischen Patienten, ungefähr in meinem Alter, Mitte 30, der mir erzählte, als er in den 20ern irgendwann im Urlaub in seiner Heimat war, stand auf einmal die Militärpolizei bei ihm in der Ferienwohnung vor der Tür und hat gesagt, Junge, du musst jetzt mit zum Wehrdienst kommen. Und aus seinem Urlaub sind dann 3 Monate Pflichtwehrdienst in Griechenland geworden.
Ei.
Und mangels Kohle, wie er selber sagte, das Militär hat nicht so viel finanzielle Möglichkeiten da zu der Zeit gehabt, war er dann bei 40 Grad sengender Hitze irgendwo auf einer Ebene und hat mit holzgeschnitzten Granaten um sich geworfen. Und immer wenn einer eine Granate geworfen hatte, mussten sich alle auf den Boden legen und einer musste laut Bumm sagen. Und so hat er so seine 3 Monate verbracht und sagte, es war zum einen absurd, grotesk und witzig und zum anderen hat er sich mega geärgert, dass er diese ganzen Quatsch mitmachen musste. Aber das mit den holzgeschnitzten Granaten, das ist mir die ganze Behandlung dann nochmal aufgestoßen und ich musste immer wieder lachen und wir hatten eine gute Zeit, ja.
Ja. Hätte ja keiner erwartet, dass wenn du zum Militär gehst und so deinen Pflichtwehrdienst machst, dass das eine ziemliche Lachnummer wird. Das kann ja niemand erwarten, ne?
Ich bin mal gespannt, wo sich das alles noch hinentwickelt hier.
Übrigens auch so ein Thema, was in der ganzen Gleichberechtigungsdebatte gerne verschwiegen wird, ist die Wehrpflicht, die auch hierzulande ziemlich lange galt. Ne? Dass das halt einfach nur eine Sache war, die leider nur wir Männer machen mussten. Sei es Wehrdienst oder sei es Zivildienst.
Ja, ja. Ja. Wird wahrscheinlich kommen. Ansonsten muss ich nochmal mich ärgern über eine sehr berühmte Staubsaugerfirma. Ich habe so einen Staubsauger mit Akku und ohne Kabel, der bei mir im Schrank hängt. Und das Ding hatte 2 Jahre Garantie. Nach 2 Jahren und einem halben Jahr ist der Akku sowas von down gegangen, von jetzt auf gleich. Und da habe ich mich dann nochmal ein bisschen eingelesen, recherchiert und mich mit vielen PatientInnen auch drüber ausgetauscht. Und alle sagten, ja, das war bei mir auch so, voll die Abzocke. Und ich glaube, das Ding hat 300 Euro gekostet und jetzt habe ich mir für 80 Euro nochmal so einen neuen Akku bestellt. Also wirklich, diese geplante Obsoleszenz bei diesen technischen Geräten geht mir hart auf den Keks. Aber ich bin auch so hart drauf angewiesen, dass ich jetzt einfach gesagt habe, okay, ich habe jetzt keine Zeit, mich zu ärgern. Ich bestelle jetzt so einen neuen Akku und dann geht's wieder, wird weitergesaugt. So ein Crap.
Ja, das ist auch echt wirklich eine Geißel der modernen Zeit, diese Nummer. Schrecklich.
Ja, ansonsten, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, du hast mal für unseren Instagram-Podcast ein Meme gebastelt, der da heißt, du merkst, dass du alt wirst, wenn ein Furz deinen Rücken ruiniert. Und in Anlehnung an dieses Meme kam diese Woche ein Rückenschmerzpatient zu mir, der also ein bisschen Schiss hatte, dass es jetzt irgendwie ein struktureller Schaden der Bandscheiben war. Und er erzählte von der Anekdote seines Kumpels, der mal geniest hat, dann hat sich bei diesem Niesen seinen Rücken so verzogen, dass er zum Arzt musste, weil das Bein taub war. Stellte sich raus, es war ein Bandscheibenvorfall und er musste notoperiert werden. Und war irgendwie mehrere Wochen nur liegend zu Gange. Und seitdem sagt er, scheiße, ich hoffe, ich werde nicht krank und ich hole keine Erkältung, weil ich jetzt Schiss habe, mir beim Niesen die Bandscheiben rauszuhauen. Also das war auch echt eine witzige Nummer, ja.
Ja, ist auf jeden Fall eine reale Geschichte mit dem Niesen, Husten und vielleicht auch mit dem Furzen und so.
Ja.
Das ist auch ein typisches Angstvermeidungsverhalten dann, ne? Dass du halt mit diesen absolut negativen Erfahrungen dann für dein Leben lang geprägt bist, die eine Angst vor einer Erkältung zu haben, ne?
Mhm.
Ja, fiese Geschichte.
Ja. So, und um das nochmal einmal abzuschließen, ich habe gefühlt so eine kleine Kategorie für mich aufgemacht, was Leute haben können, weil in der Anamnese wird man ja immer mal wieder mit exotischsten Dingen, Krankheitsbildern oder Unfällen oder sowas konfrontiert. Und jetzt hatte ich eine Dame, die sich während der Anamnese auf einmal ihre Augentropfen zückte und sagte, sorry, kurz, und klick, klick, 2 Tropfen in ihre Augen machte und dann ging es weiter und sie erzählte, ich hatte als Kind das Stevens-Johnson-Syndrom, ein relativ seltenes Krankheitsbild, was zum Teil auch tödlich verläuft. Und zwar ist das, und jetzt muss ich mal einmal sagen, Triggerwarnung. Ich habe schon von Leuten gehört, die unseren Podcast abgestellt haben, weil wir zu viel Real Talk und zu viel harte Geschichten erzählen. Also Triggerwarnung an dieser Stelle, vielleicht mal jetzt irgendwie 2 Minuten skippen. Und zwar ist es eine Reaktion des Körpers auf fast alle möglichen Bagatellmedikamente, sowas wie Schmerzmittel, Antibiotika, antientzündliche Medikamente, also alles, was man so frei verkäuflich in der Apotheke bekommen kann. Und es ist eine krasse Abstoßung verschiedener Hautschichten des eigenen Körpers. Das heißt, also man entwickelt so nekrotische Veränderungen unter der Haut, Blasenbildung und die komplette Epidermis löst sich auf und verabschiedet sich so. Plus alle Schleimhäute entwickeln Ulzera. Und so war es bei ihr auch gewesen. Also ihre Tränendrüsen waren unter anderem betroffen. Ich weiß jetzt nicht, was sie sonst noch davon getragen hat. Auf jeden Fall waren die so ulzeriert, dass die dann hinterher vernarbt sind und sie demnach jetzt ihr Leben lang keine Tränenflüssigkeit mehr durch den Kanal bekommt und demnach alle halbe Stunde immer Augentropfen nehmen muss, um die Augen zu befeuchten. Und dann habe ich mich noch mal ein bisschen mit diesem Krankheitsbild beschäftigt und es ist eine jährliche Prävalenz von 2 zu 1 Million, also extrem selten, aber
selten.
Naja, 2 zu 1 Million, ja, kommt schon mal vor und kann in 10% der Fällen tatsächlich letal verlaufen und durch diese ganze Abstoßung der Haut musst du eigentlich auf eine Intensivstation, die sich für Brandverletzungen spezialisiert hat, weil quasi du komplett offene Haut und dergleichen hast und wirst dann wundversorgt und mit Flüssigkeit versorgt und mit Blutpräparaten versorgt und so weiter und so fort und durch diese Zeit gebracht. Also es ist wohl scheinbar einmal wie so eine Bombe, eine komplette Abstoßung sämtlicher Häute und dann wächst es wieder normal nach und dann bist du, glaube ich, auch durch mit dem Ganzen. Wenn du dann nicht so wie meine Patientin irgendwie noch so Nachwirkungen wie diese Narbenbildung hast. So, Triggerwarnung Ende. Das war meine Woche. Jetzt starten wir mal mit etwas besinnlicheren Dingen. Was hast du denn so erlebt?
Die Sachen, die ich diese Woche erlebt habe, die will ich in unser Hauptthema verpacken, was wir jetzt anpacken wollen. Wir kümmern uns um das Thema Anamnese. Wie gestalten wir beide unsere Anamnese? Wie versuchen wir, die Fragen so zu stellen, dass wir die Informationen rauskriegen, die wir brauchen für die erfolgreiche Behandlung? Ich starte mal rein. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was es so verschiedene Meinungen über die Anamnese gibt. Es kommt ja aus dem griechischen Wort Anamnesis, was Erinnerung heißt. Das zeigt ja auch, dass man das herausholen will, woran sich die Patienten erinnern und welche Beschwerden vielleicht schon länger zurückliegen. Ich habe von der Uni Würzburg ein ganz schickes Zitat gefunden aus dem Leitfaden, den die herausgegeben haben. Das will ich mal einmal zum Besten geben. Die Anamnese erfordert vom Arzt große Aufmerksamkeit, ganze Zuwendung und tiefes Einfühlungsvermögen. Es geht nicht nur um inhaltliche Informationen. Der Patient offenbart sich gleichzeitig nonverbal durch Gestik, Wortwahl, Tonfall und mit seiner ganzen Erscheinung. Das finde ich ziemlich gut, das Zitat, weil das halt betont, ne? Man muss sich halt komplett dem Patienten widmen und es geht nicht nur um das gesprochene Wort, sondern es geht halt auch um die Gestik vor allen Dingen, ne? Wie gestikuliert der, Körpersprache, welche Worte benutzt er wie und seinem Ton von seiner ganzen Erscheinung. Ne? Ist er niedergeschlagen? Ist er vor Vitalität strotzend? Kommt er reingekrochen, reingeschlichen und wie auch immer?
Ja, hat er die Nase in den Unterlagen und würdigt dem Menschen keines Blickes?
Ja, genau. Sowas gibt's ja auch, ne? Dass die halt kommen, knallen dann da erstmal 6 Zettel auf den Tisch. Hier, Professor XY da. Arzt, kennen Sie den Arzt hier, das und das und so und gar nicht auf den eigenen Körper bezogen sind, sondern halt einfach nur so in diesen ganzen Diagnosen, diesen ganzen Zetteln verschwunden sind.
In allen Psychologie-Fortbildungen unserer Ausbildungen kam es ja auch immer wieder zum Sprechen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Jede Form der Körperhaltung, der Gestik, der Mimik, deiner Ausstrahlung, deiner Klamotten ist eine Aussage und hat eine Wirkung auf dein Gegenüber und von daher eine große Waffe, aber auch eine große Verantwortung gleichermaßen. Und ich erinnere mich nochmal an ein Zitat aus unserem Osteopathiekurs bei einem Arzt, der da sagte, ist die Anamnese wichtig? Und er sagte so circa 80% eines Therapieerfolgs macht man durch eine gute Diagnostik, eine gute Befundung und eine gute Untersuchung. Dann ist nur noch 20% präzises Arbeiten. Und er sagte, 80% des Befundes sind nicht irgendwelche bildgebenden Verfahren, sondern ist die Anamnese. Und zwar bekommst du durch Patientenmitteilung einfach schon so viel präsentiert und kannst so viel Rückschlüsse darauf ziehen, dass das eigentlich klinisch am relevantesten ist. Viel aussagekräftiger als ein MRT-Bild zum Beispiel. Das finde ich ganz interessant. Also
ganz genau.
Natürlich auch nicht in jedem Fall, aber ich glaube ehrlicherweise, dass eine gute Anamnese schon der Anfang einer therapeutischen Behandlung ist.
Ja. Wie fängst du denn die Anamnese zum Beispiel an? Also wie ist deine Eingangsfrage? Patient sitzt vor dir, du hast die Daten aufgenommen. Mit welchem Satz startest du? Hast du da so einen bestimmten Satz oder ist das immer unterschiedlich?
Ich möchte noch mal einmal ein bisschen vorgreifen. Meine Anamnese beginnt eigentlich schon an der Tür. Wenn ich guten Tag sage und die Leute in Empfang nehme, versuche ich erst schon mal eine Brücke zu bauen und irgendeine Smalltalk-Frage zu stellen. Haben sie einen Parkplatz gefunden? Sind sie gut hergekommen? Und so, um schon mal einmal ein paar Sätze gesprochen zu haben. Und dann entwickelt sich manchmal so ein kleiner Dialog, ein kleines Gespräch und dann bauen wir uns so langsam hier auf. Ich hole meinen Laptop dazu und dann führe ich so ein bisschen in die Thematik ein. Nimm dann, wie gesagt, die Daten auf, wie du schon sagtest, erstmal so ein bisschen Hausaufgaben machen, Adresse, einmal kurz das Setting besprochen, wie läuft das jetzt hier ab und wie verrechne ich das dann und wie kommt eine Rechnung nach Hause und so weiter und so fort. Und wenn das alles geklärt ist und läuft, dann stelle ich meine erste klassisch anamnestische Frage und die ist offen und lautet, was führt sie denn zu mir oder was führt dich zu mir? So, und das mache ich aus dem Grund, weil ich das gar nicht so auf irgendein Beschwerdebild beschränken will. Ich könnte ja jetzt sagen, welche Beschwerden führen sie zu mir oder dergleichen. Es gibt ja auch Menschen, die einfach sagen, ich möchte mich mal checken lassen von Kopf bis Fuß oder ich weiß nicht, hab hier Bewegungseinschränkungen, das stört mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr, aber das will ich mal checken lassen oder ich habe wahnsinnige Schmerzen oder, du hast schon einiges gehört oder ich habe auch Patienten schon mal gehabt, die gesagt haben, ich möchte ein paar Übungen gezeigt bekommen oder jemand kam neulich mal rum und sagte, ich möchte mit Ihnen einfach über ein paar Themen sprechen und wir haben fast die ganze Stunde gequatscht. Und er wollte eigentlich nochmal sein Erlebtes bei der Schulmedizin rekapitulieren und nochmal meine Meinung zu einigen Themen hören. Und ja, demnach stelle ich diese offene Frage und lasse dann laufen. Was ist deine Eingangsfrage?
Ich frage meistens, was kann ich für Sie tun oder was führt Sie zu mir im Wesentlichen, so diese beiden Sachen. Ich habe früher auch mal gesagt, ja, wie geht es Ihnen? Ist ja auch so eine ziemlich offene Eingangsfrage, aber ist ja auch so eine Standardfrage. Und dann könnte man ja auch überlegen, ja, mir geht's eigentlich ganz gut, aber ich komme halt wegen was anderem, ne? Wenn's, ich komme eigentlich wegen meinem Knie zu Ihnen, aber sonst geht's mir gut. Deswegen fange ich auch mit so einer offenen Frage an, aber einer nicht zu abgedroschenen offenen Frage.
Okay, und dann lässt du die Leute erstmal erzählen. Also es gibt ja die Leute, die mit einem Problem zu dir kommen, mein Knie tut weh, mein Ellbogen macht nicht mehr das, was er soll, wie auch immer. Es gibt aber auch die Leute, die lachen dann immer schon und sagen, ja, ich habe eigentlich ganz viele Baustellen, ich weiß gar nicht, ob wir das alles besprechen können.
Ja, ganz genau.
Und holen dann ihren Zettel raus und haben fünf Anliegen da drauf. Das höre ich mir dann erst immer alles an und lass sie erstmal weitestgehend ausreden. So, also manchmal, wenn ich das Gefühl habe, okay, da kommt jetzt noch eine Menge danach, dann hake ich kurz ein und sage, wie war das und das oder gab es da jetzt einen Unfall oder was hat das MRT-Bild, was Sie gerade angesprochen haben, dann ergeben und so weiter und so fort. Aber ansonsten versuche ich den Leuten erstmal Freiraum zu geben, um zu sprechen.
Richtig, wichtige Geschichte. Es gibt so eine Untersuchung aus den USA, da wurde gezeigt, dass die durchschnittliche Anamnese bereits nach 11 Sekunden vom Arzt unterbrochen wird. 11 Sekunden ist ja wirklich sehr, sehr kurz, ne? Und ich hatte das mal, als ich einen Hospitanten in der Praxis hatte, der hinterher so ein bisschen so gesagt hat, oder ich habe ihn gefragt, was ihm an mir so aufgefallen ist, ob er mich so ein bisschen reflektieren könnte, so wie so eine Supervision. Und er sagte, er findet, dass ich die Patienten manchmal auch unterbreche und auch manchmal zu früh, was dann manchmal auch vielleicht ein bisschen unhöflich wirken kann. Und ich habe von mir immer gedacht, ich wäre ein sehr höflicher Typ oder ich würde den Leuten sehr viel Raum geben. Aber durch diese Reflexion habe ich gemerkt, dass es vielleicht doch immer so ein bisschen unterbrechend ist, ne? Und da habe ich auch seitdem angefangen, vor allen Dingen, wenn die erstmal angefangen haben, die gar nicht zu unterbrechen und auch noch nicht nachzufragen. Also dieses Nachhaken ist sehr wichtig, gerade wenn so Informationen angesprochen sind, die für meine Behandlung später wichtig werden. Aber erst einmal laufen lassen und später dann nachhaken, nochmal rekapitulieren und das Ganze zusammenfassen. So. Ja, also das denke ich ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht gleich abgebrochen wird als Patient und einem nicht gleich über den Mund gefahren wird. So.
Allerdings gibt es natürlich auch den Fall, wo du irgendwie auf die Uhr guckst und sagst, okay, der fängt jetzt bei vorgeburtlichen Problemen an und erzählt mir noch von der Schwiegermutter. Das hatte ich jetzt von einer über 80-jährigen Frau, die erzählte mir dann von ihrem schlimmen Augenarzttermin, hatte aber eigentlich Schulterprobleme und irgendwie musste ich dann ihren Fokus darauf lenken, aber es ist natürlich auch Teil, was den Körper beeinflusst und was ihre Sorgen, ihre Problematik angeht, wenn sie irgendwie Sorgen um ihre Augen hat, dann kann das natürlich auch einen Einfluss auf ihre Gesamtsituation haben. Und das mal einmal zu verbalisieren, ist ja auch schon ein therapeutischer Vorgang. Und demnach, wenn es im Rahmen bleibt, höre ich mir das gerne an und sage dann im Zweifel, da bin ich jetzt nicht der Experte oder nicht der allerbeste Ansprechpartner, was das angeht, aber ich fühle da mit oder wie auch immer und dann fühlen die Leute sich eigentlich ganz gut eingefangen und abgeholt. So, ja. Und ja, okay, willst du da noch was zu sagen, ja?
Hast du einen Zeitrahmen, den du dir steckst für die Anamnese, dass du sagst, bei mir dauert die mindestens 10 Minuten, aber sollte nicht länger als 20 Minuten dauern? Oder nimmst du dir bei der Erstkonsultation irgendwie eine ganze Stunde dafür Zeit? Das machen ja auch einige.
Nee, das auf keinen Fall, weil die Patienten, die zu mir kommen, die wollen auf jeden Fall auch an der ersten Behandlung angefasst werden, sage ich mal, und behandelt werden. Das ist die überwältigende Mehrheit. Ich setze mir kein Zeitfenster und sage bis hierhin und nicht weiter. Ich glaube, so circa 10 bis 15 Minuten Zeit nimmt meine erste große Anamnese ein. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ja, da ist jetzt ein bisschen was zu tun, dann sage ich den Leuten schon, wir machen jetzt hier einen Break, sie bereiten sich vor, legen sich hin und dann sprechen wir noch über die letzten Themen weiter und dann hole ich mir noch die nötigen Informationen und somit kann ich das dann elegant in meine Behandlung mit einfließen lassen. Aber ja. Ich würde mal so sagen, zwischen 10 und 15 Minuten, da habe ich eigentlich alles drin. Ich habe so ein paar Standardfragen, die ich dann immer durchgehe. So, damit fühle ich mich sicher, damit habe ich bis jetzt immer die nötigen Informationen gebraucht, um abchecken zu können, darf ich überhaupt behandeln, muss ich auf irgendwas aufpassen, darf ich irgendwelche Techniken nicht machen. Und bei der ersten offenen Frage lasse ich halt so lange einfach laufen und bis ich schon so viele Informationen habe, dass ich vielleicht schon ein paar Fragen abgehakt habe, dann füge ich das einfach in mein vorgefertigtes Anamnese-Tool ein und kann dann so ein paar Sachen hinterher bei meinen Fragen skippen. Also ich mache es immer erst so, ich stelle einmal eine offene Frage und dann sage ich, jetzt übernehme ich als Osteopath nochmal. Wir Osteopathen arbeiten immer lokal an dem Problemgebiet, aber wir gehen einmal durch den ganzen Körper und suchen nach kettenartigen Verbindungen, weil das Problem auch manchmal woanders herkommen kann. Und um sie da noch ein bisschen medizinisch besser kennenzulernen, habe ich jetzt noch ein paar Standardfragen und dann lege ich mit den Standardfragen los. Wie machst du das?
Ich mache es sehr ähnlich. Ich habe auch einen Leitfaden, den ich aber dann auch immer wieder durchbrechen kann. Ich finde es ein bisschen schwierig, so diese Red Flag-Fragen abzuklappern, so im Sinne von Nachtschweiß, Fieber, ungewohnter Gewichtsverlust oder unerwarteter Gewichtsverlust. Das holt einem immer so ein bisschen raus aus diesem Anamnese-Flow. Und eine Sache, die ich auch sehr gut finde, die ich in einem sehr schlauen Buch mal gelesen habe, ist, dass man versuchen sollte, die Anamnese in einem Fluss unterzubringen. Also ein Leitfaden ist gut, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier 10 Fragen, die wichtig sind, aber dass, wenn jetzt zum Beispiel jemand erzählt, ja, meine Beschwerden haben sich entwickelt, nachdem ich meine Hüfte operieren habe lassen, dann wäre es ganz gut, so diesen Faden aufzunehmen und dann auch nach der OP gezielt zu fragen, aber auch dann vielleicht das aufzunehmen, nach weiteren OPs zu fragen, weil das für mich immer ein wichtiger Punkt der Anamnese ist, ne? Welche OPs gab es oder welche Krankenhausaufenthalte und Verletzungen und so. Oder wenn die sagen, ja, ich sitze so viel im Beruf und es ist auch manchmal stressig, dann den Faden aufzunehmen und auf das Thema Stress, gegebenenfalls sogar sozioemotionale psychische Probleme zu sprechen zu kommen. Buh. Was ja auch ein heikles Thema sein kann, aber unter Umständen sehr wichtig sein kann, ne? Und das ist halt ganz gut, so diesen Flow zu nehmen, um dann halt so mit Fingerspitzengefühl die heißen Themen anzupacken.
Das stimmt. Diese B-Symptomatik, die du jetzt vorhin angesprochen hast,
genau.
Die gehe ich gezielt an, wenn ich das Gefühl habe, einer dieser Faktoren oder einer dieser Symptome wurden mir jetzt genannt, dann werde ich immer wach und denke, aha, ihr schwitzt nachts immer außergewöhnlich und dann hacke ich da ein und frage nochmal nach den anderen Symptomen und bis jetzt, toi toi toi, hat sich das bei keinem bestätigt, aber ich habe dann manchmal so ein paar Worte, ein paar Trigger, wo ich dann das Gefühl habe, ah, da muss man jetzt nochmal nachfragen, um nochmal diese Red Flags abzuklappern. Irgendwie ungewollter Gewichtsverlust ist durchaus ein Thema, was mal genannt wird. Plus Nachtschweiß ist natürlich auch irgendwas, was man aus x Gründen haben kann, was jetzt keine bösartige Veränderung bedeuten muss. Aber das ist natürlich unsere Verpflichtung, da mal abzuklopfen. Das verstehe ich, dass du das Gefühl hast, der Rhythmus geht dann so ein bisschen verloren. Aber da mache ich mir eigentlich ehrlicherweise gar nicht so eine große Platte, sondern versuche das einfach als eine von vielen Fragen mit unterzubringen. Und dann hat mein Gegenüber, glaube ich, nicht das Gefühl, jetzt großartig interrupted zu werden sozusagen. Ja, ja, ich habe auch so ein paar Standardfragen. OPs sind, das ist meine erste Frage, die ich stelle, weil ich natürlich wissen will, welche Narben gibt es, wo ist was verändert worden, ist vielleicht Fremdmaterial verbaut worden, gibt es irgendwelche Strukturen, die ich besser noch nicht anfasse, hat die Person zum Beispiel ein neues Gelenk bekommen und bei zu harter Herangehensweise droht es auszukugeln oder weiß der Kuckuck was? Das ist absolut eine wichtige Frage. Und meine zweite
Frage. Das ist deine erste Frage, mehr oder weniger, nach der Frage nach der Hauptbeschwerde.
Ja, wenn ich dieses Hauptbeschwerdethema abgeklappert habe. Also ich lasse sie erstmal laufen. Das war die erste offene Frage. Und dann hake ich schon ein bisschen mit ein paar gezielten Fragen ein. Gab es da ein Trauma? Hat sich das so gebildet? Und ja, da habe ich jetzt kein Muster. Das mache ich dann so aus dem Gefühl raus. Nehmen Sie Schmerzmittel, helfen die? Und stelle dazu dann noch ein paar kleinere Fragen. Die OP-Frage ist dann mein fester Block an Fragen, den ich immer pauschal stelle. Das wollte ich dazu sagen.
Okay.
Ja. Ja, nochmal zurück auf diese offene Frage zu kommen, da habe ich eigentlich dann schon immer einen ganz guten Überblick, wo die Reise hingeht, wenn ich sage, wann tritt die Problematik auf, wie lange gibt's es schon, ist schon mal irgendwie anders therapeutisch oder medizinisch das Thema angegangen worden, gibt's Bilder, haben Sie eine Idee, was müsste gemacht werden, damit es Ihnen wieder besser geht? Was haben Sie jetzt für einen Wunsch damit? Also kann ja auch sein, dass die Person sagt, hier, ich habe eine Knie-OP gehabt und möchte aber irgendwie meinen Rücken behandelt haben. Also manchmal kommen die Leute ja auch mit Anliegen zu einem, wo man das Gefühl hat, ach so, es geht jetzt gar nicht um diese Thematik, sondern um eine andere Thematik und so weiter und so fort.
Ja. So, und das ist dann für uns auch manchmal schwierig, weil wir dann ja denken, okay, die wollen, dass wir den Rücken behandeln, obwohl das Knie vor 3 Monaten operiert wurde. Und wir kommen dann vielleicht zu dem Schluss, dass wir das Knie behandeln müssten, damit es dem Rücken besser geht oder auch andersrum und so. Ist ja manchmal schwierige Geschichte, ne? Das Ganzheitliche nicht zu verlassen, aber die Patientenwünsche zu respektieren und da so ein, ja, einen Weg darum zu finden, ne?
Obwohl das natürlich dann irgendwann als Konsequenz aus Anamnese und Befundung ist, dann gebe ich immer schon so einen kleinen Ausblick, was jetzt diese Behandlung heute so mit sich bringen wird und erkläre schon ein paar Zusammenhänge. Und dann habe ich bis jetzt noch nicht gehört, dass die Leute gesagt haben, okay, das finde ich jetzt aber völlig daneben. So irgendwie, das kommt meistens immer ganz gut an, wenn man relativ transparent sagt, was man jetzt vorhat und was passieren wird. Was sind denn, um das vielleicht nochmal einmal abzuhaken, so deine Standardfragen, die du immer stellst? Hast du die so alle parat?
Im Kopf natürlich parat. Ich frage auf jeden Fall auch mal nach den OPs, nach den Verletzungen und dann auch immer danach, was davor passiert ist. Also gab es einen Auslöser? Und bei manchen gibt es einen Auslöser, bei vielen natürlich auch nicht, weil die Beschwerden sich schleichend entwickelt haben. Aber so mit dieser Frage, was war davor oder was ist in dem Zeitraum passiert, fällt vielen Leuten nicht unbedingt was ein. Aber wenn man da so ein bisschen nachhakt, dann findet man manchmal heraus, dass es dann doch irgendwelche Happenings gab, die dazu geführt haben. Sei es jetzt Pflege eines Angehörigen oder eine sehr, sehr stressige Zeit, privat, beruflich, gerade bei Rückenproblemen, die sich dann entwickelt haben, Bandscheibenvorfälle oder heftige, einschießende Hexenschüsse. Da gibt es doch oft Sachen, die damit auf jeden Fall zeitlich oder teilweise auch kausal korrelieren. Das ist für mich immer ziemlich wichtig, da so ein bisschen nachzubohren oder was zu finden. Mhm. Und dann ist ja auch die Sache, wir als Osteopathen schauen uns ja die Viszera mal sehr genau an, die inneren Organe. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, wie man das verpackt in der Anamnese, um da Informationen zu kriegen. Und ich versuche das dann oft über das Thema so Verdauung erstmal anzupacken, dass ich sage so, ich schaue mir als Osteopath die inneren Organe an, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten in dem Bereich? Und dann frage ich manchmal mit der Verdauung zuerst, ne? Durchfall, Verstopfung, Sodbrennen. Habe gemerkt, dass das so ein ganz guter Öffner ist, so ein Türöffner, um da auf das Thema zu sprechen zu kommen. Manchmal ist es dann aber auch so ein bisschen schwierig, weil ich dann so eine vorgefertigte Antwort gebe, ne? Wenn ich dann frage, ja, wie ist die Verdauung? Haben Sie Durchfall oder Verstopfung? Und die Leute sagen dann ja oder nein oder nö, ist alles jeden Morgen 8 Uhr, zack, fertig. Mhm. Und dann denken sie gar nicht weiter drüber nach. Dann denken sie gar nicht mehr, okay, ist irgendwas mit meiner Niere oder habe ich einen Reflux oder habe ich Asthma oder sowas, ne? Das ist ein bisschen schwierig, das einerseits offen zu halten, andererseits dann doch gezielt nachzufragen nach den Sachen, die für mich relevant sein könnten, ne? Zum Beispiel Lungenproblematik, wenn derjenige eine Schulterschmerzgeschichte hat oder so. Und da finde ich es dann auch so ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch Anamnesebögen, wo alles abgehakt wird, so das pulmonale Atemsystem oder halt eben Nieren, Leber und so. Das ist mir dann auch ein bisschen zu abgehackt. Deswegen versuche ich da immer so ein bisschen das Ganze zu verpacken in einem Anamneseflow mal wieder. Ja.
Ja, interessant. Das habe ich früher auch so gemacht und bin wirklich die Organsysteme von Kopf bis Fuß chronologisch durchgegangen. Das habe ich mir mittlerweile so ein bisschen abtrainiert. Also in meiner Anamnese frage ich dann nach den OPs nach diagnostizierten Erkrankungen, die regelmäßig schulmedizinisch betreut werden oder irgendwelchen Medikamenten. Und darüber habe ich dann erstmal schon ein Bild über Organsysteme, die vielleicht relevant sind, die schon bekannt sind. Und dann mache ich es tatsächlich hinterher in der Palpation, wenn ich dann schon auch anbehandle, wenn ich in irgendwelche Bereiche gehe, die für mich fest sind oder die, wo der Patient Schmerz angibt, dass ich dann nochmal in dieses Organsystem reinfrage, gab es mal irgendwas mit der Niere oder sind Sie eine Blasenentzündungspatientin oder wie auch immer. Und dann können die Leute das so ein bisschen mehr, also sie fühlen quasi, da ist irgendwas und dann machen sich Gedanken darüber, wie könnte ich denn, oder was hatte ich denn da schon mal, und fangen dann so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen an zu plaudern und machen sich ein paar mehr Gedanken darüber, als wenn man jetzt so 27 Fragen stellt und irgendwie eine Frage zur Lunge, eine Frage zur Niere stellt, dann denken die Leute sich, ja, keine Ahnung, ja, nee, habe ich alles nie gehabt, und hinterher fasst du das Ding an und da ist doch was los und dann sagten sie, ach ja, nee, habe ich ja doch mal irgendwie eine Blasenentzündung gehabt oder eine Nierenbeckenentzündung gehabt. Ja. Also ich habe mich davon verabschiedet, dass die Patienten in der Lage sind, alles wirklich adäquat verbalisieren zu können. Und somit bin ich erstmal mit der Frage Erkrankungen und Medikamente auf der sicheren Seite. Und da gibt es natürlich dann auch mal Medikamente, die ich gar nicht kenne, wenn die dann mit ihren Fachworten um sich werfen, und dann hake ich da an, was hat das für eine Bewandtnis, und dann kommt man meistens immer schon auf irgendwelche spannenden Gebiete. Und parallel im Hintergrund mache ich dann natürlich immer schon Clinical Reasoning und überlege mir, aha, wie könnte das zur Hauptthematik, zum Hauptanliegen irgendwie korrelieren? Ist das vielleicht spannend für mich oder kann ich das einfach beiseite schaffen? Ja.
Absolut. Bei uns ist es ja so, dass wir die Anamnese ja nicht aus blauem Dunst heraus ablaufen lassen, sondern dass wir es möglichst gezielt machen wollen, dass wir halt die Fragen so stellen, um eine handlungsorientierte Hypothese zu bilden, ja. Wie komme ich zu den Informationen, die ich wirklich brauche? Oder das soll ja nicht überflüssig sein. Es gibt ja auch so ein bisschen dieses James-Bond-Prinzip, dass man nur so viel Wissen sammeln sollte, dass man braucht, um den Job zu erledigen. Ne? Und nicht okay, möglichst viele überflüssige Informationen sich anzueignen.
Interessant, habe ich noch gar nicht gehört. Ja, ja, okay.
Ja, genau. Eigentlich ganz gut. Und da finde ich es immer ganz gut, auf solche Sachen zu sprechen zu kommen. Ich hatte diese Woche einen Fall, wo es um Armschmerzen ging, ziemlich diffuse Armschmerzen, also auch betontermaßen jetzt keine Schulterschmerzen oder sowas, sondern einfach im Oberarm. Und die Patientin konnte auch gar nicht genau sagen, wo das wehtut und wann das wehtut. Also Bewegungsausmaß war hinterher bei der Untersuchung auch völlig seitengleich. Man konnte ein paar Schmerzen auslösen. In der Anamnese kam dann aber auch nach längerem Zögern das Thema Herz an die Oberfläche. Sie hatte halt ein paar Stents bekommen, und was war für ihre, sag ich mal, Alters- und Geschlechtsgruppe, also als mittlere, alte Dame war es nicht so typisch, dann Herzinfarkt gehabt zu haben und Stents bekommen zu haben. Und durch die Untersuchung wurde auch relativ schnell klar, dass das Herz mit der sympathischen Versorgung über die Brustwirbelsäule wohl mitbeteiligt ist an diesen Armschmerzen. Also das konnte man relativ schnell die Symptome reduzieren durch die Behandlung des Brustkorbs, des Mediastinums und des Herzens. Und das hat mir immer wieder gezeigt, wie wichtig diese Anamnese ist und wie wichtig es auch ist, da so ein bisschen nachzuhaken, um auf die wichtigen, relevanten Informationen für uns zu kommen.
Ja, stimmt schon.
Ja, ja. Aber Dennis, noch mal so ein bisschen, wie du hattest ja schon mal gesagt, du klammerst dieses Thema Stress, Psyche und so gerne so ein bisschen aus, weil wir sowieso alle gestresst sind. Mhm. Aber das, ich meine, spielt ja heutzutage mentale Gesundheit eine große Rolle und das, wir sind ja eine Einheit und so. Du kannst ja wohl nicht sagen, dass du das völlig ausklammerst, so das Thema Depression, Angststörung, Psychosen.
Nee, das negiere ich nicht. Aber was hat das für mich für eine therapeutisch-klinische Relevanz in meinem Rahmen? Also verändere ich meine Behandlung, das, was ich inhaltlich tue, dadurch, dass jemand jetzt in psychotherapeutischer Behandlung ist oder Depression hat? Eigentlich nicht, ehrlicherweise. Also ich höre mir das gerne an und es gibt so ein paar Steps in meiner Anamnese, wo man immer wieder auf das Thema kommt, okay, da könnte noch was im Hintergrund rauschen. Das ist einmal, wenn es dann um die berufliche Situation geht, da höre ich dann immer schon raus, entweder, ja, weiß ich nicht, mache eine 60-Stunden-Woche und sitze 100% der Zeit mit mega Stress am Arbeitsplatz, dann brauche ich schon nicht mehr zu fragen, ob es da irgendwie Druck auf dem Kessel gibt, das weiß ich schon. Dann gibt es noch so eine andere, anderen Meilenstein, das ist die Medikamentenfrage. Wenn die Leute mir dann mit leichten Antidepressivern um die Ecke kommen, dann frage ich nochmal nach, okay, wie sieht's da aus? Fühlen Sie sich da gut eingestellt? Wie geht's Ihnen damit? Und kriege dann darauf eine Antwort. Da habe ich schon mal eine Idee, was die psychologische Situation angeht. Und ich hatte ja zum Beispiel vor ein paar Folgen über die Dame mit der traumatischen Schulter gesprochen, die damals im Gefängnis so ab mit der Schulter verdreht wurde und darüber ein Trauma entwickelt hat und so. Das heißt, ich habe häufig auch Menschen, die proaktiv mir sagen, ich habe hier noch eine zusätzliche psychologische Komponente. Aber da ich jetzt persönlich überhaupt nicht psychotherapeutisch mit meinen Patienten arbeite, tangiert mich das nur peripher, muss ich sagen. Also man ist ja als Osteopath so ein bisschen Küchenpsychologe. Das ist ja unbenommen und wir haben eine wahnsinnige Macht auch, was wir so sagen und was unsere Expertise ist, das wird für bare Münze genommen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt. Und ich glaube, dass ich das während der Behandlung dann immer mal so ein bisschen einfließen lassen kann und mal so ein bisschen hier und da reinfrage oder reinstoche oder wenn die Tränen kullern, dann einfach nochmal Freiraum gebe, darüber zu sprechen und so weiter und so fort. Und da habe ich dieses Thema Stress und Psychologie mit drin. Ich finde eine plattgefragte Frage, wie sieht's mit der Psyche aus oder wie sieht die Stresssituation aus, wenn jemand pauschal mit Knieschmerzen zu mir kommt, da ziehe ich jetzt nicht so viel Mehrwert raus. Machst du das bei jedem Patienten pauschal? Und was ist deine Erfahrung? Was kriegst du für Antworten?
Ich nutze diese Stressfrage, nutze ich meistens so als wiederum Türöffner, um auf das Thema zu sprechen zu kommen. Und ich versuche dann meistens auch, wenn die Leute sagen, ja, Familie ist viel oder Beruf ist viel, das versuche ich dann, mich da weiter auf das Thema einzugrooven, auf die Stressgeschichte oder auf die Psyche auch. Ich fange damit recht nüchtern an, also dass ich auch manchmal so frage, können Sie den Stress, den Sie so jetzt in der letzten Woche hatten, auf einer 10er-Skala einordnen? Und da können auch einige sagen, ja, das geht so, das ist auf eine 7 bis 8 auf einer 10er-Skala. Oder manche sagen auch 0, Gott sei Dank heutzutage. Und dann gucke ich so, in welche Richtung das so geht, ob das so eine Rolle spielt. Es gibt ja in der Osteopathie Strömungen oder Meinungen, wie es sehr viele gibt, die sagen, ja, wenn jetzt jemand das System so überladen ist mit Stress, dass er eine 7 von 10 auf der Stressskala hat, dann kannst du da, wenn du da lokal arbeitest, überhaupt nichts machen. Oder dann muss erstmal der Stress runterfahren oder wir müssen den Sympathikotonus runterfahren, bevor da überhaupt irgendein Therapieerfolg eintritt. Das halte ich einerseits für Quatsch, weil ich habe genug Patienten früher auch behandelt, die Stress ohne Ende hatten und wo ich nur lokal behandelt habe, wo es super wurde. Aber es gibt natürlich schon zwischendurch Fälle, wo dann irgendwie nichts draus wird, weil es irgendwie eine andere Ursache hat oder irgendwie so viele Sachen damit reinspielen, dass du mit der körperlichen Behandlung, sei es lokal oder sei es auch global, dass du auch da nicht so richtig vorankommst. Und deswegen ist das für mich schon eine richtige Rolle. Und ich versuche dann, vor allem auch während der Untersuchung und auch während der Folgebehandlung vielleicht, so ein bisschen daran zu arbeiten, okay, welche Sachen, was spielt jetzt hier noch mit rein? Warum bleiben wir stecken? Warum kommen wir nicht weiter? Oder warum ist es vielleicht auch wichtig, sich dem bewusst zu werden, so diesem Stress, weil die Leute vielleicht merken, okay, wenn ich jetzt einen Stress habe, dann sitze ich krumm oder dann spannt sich meine Kiefermuskulatur an. Und ich sage immer so, diese Erkenntnis, Stress, Psyche, Emotionen spielt bei meinem Problem eine Rolle, ist schon mal der erste Schritt zur Heilung, dass man sich dessen bewusst wird und da vielleicht so ein bisschen dran arbeiten kann. Ne? Und wir beide oder auch sehr viele Leute sind ja keine Psychologen, sondern, sag ich mal, Physiobehandler, also den Körper behandelnde. Und diese Abgrenzung muss man sich bewusst sein, aber ja, der Ganzheitlichkeit muss man sich ja auch bewusst sein. Und ich versuche das immer so ein bisschen mit einzubinden und zu schauen, okay, welche Strategien kann ich jetzt hier mitgeben, um sich dem Thema zu widmen und als Patient dem offen zu sein und zu gucken, okay, ich muss jetzt auch nochmal das Thema anpacken vielleicht, ja.
Ja, verstehe ich komplett. Dennoch gebe ich zu bedenken, dass es auch ein schmaler Grat ist, weil es gibt auch Settings im Leben, ich weiß nicht, wenn ich junger Familienvater bin, dann komme ich auch so easy aus dieser familiären Situation nicht raus. Oder wenn ich einen stressigen Chef habe oder einen Beruf habe, den ich dringend machen muss, um meine Miete zu finanzieren. Und das muss ich definitiv noch die nächsten 5 bis 10 Jahre in diesem Setting so weitermachen und komme da nicht raus. Und wenn man sich das dann bewusst macht und sagt, okay, meine Rückenschmerzen spielen eine große Rolle, weil ich dieses Setting habe und deswegen kommen wir hier nicht weiter. Das ist ja sehr frustrant auch. Da versuche ich lieber, ich jetzt als Therapeut, irgendwelche Lösungsansätze anzubieten, ohne jetzt nochmal den Finger auf diese Stresswunde zu geben. Ich versuche immer eigentlich Perspektiven zu schaffen und zu motivieren. Versuch doch mal, dich einmal in der Woche auszupowern, geh joggen, geh boxen oder weiß der Kuckuck was. Je nachdem, was für diese Person funktioniert, weil ich häufig auch raushöre in den Gesprächen, okay, das Ding ist komplett verfahren und da kann ich jetzt auch nicht mit einem guten Ratschlag komplett die Situation verändern. Von daher verstehe ich deine Herangehensweise und für viele ist es ein Mind-Opener, wenn man dann hört, ah, okay, ja, die Psyche hat einen Einfluss auf meine körperliche Situation, aber es gibt, glaube ich, auch Leute, die daran down gehen, sage ich mal.
Mhm. Ja, das ist richtig. Ja.
Ja, heißes Thema. Ich will noch mal eben ganz kurz loswerden, was ich noch so auf meiner Pauschal-Anamnese-Liste habe. Als nächstes nach den Erkrankungen und Medikamenten kommt dann die Frage nach Orthesen. Die interessieren mich immer. Haben die Leute orthopädische Einlegesohlen? Haben sie Knieschienen? Irgendwelche Brackets? Irgendwelche Teile verbaut? Spiralen? Oder irgendwelche neuen Gelenke? Die Gelenke habe ich dann ja schon in der OP-Nachfrage bekommen, aber das hat ja immer einen Einfluss auf die Statik und auf die Situation. Das ist für mich immer noch eine interessante Frage. Und dann geht es bei den Frauen in Richtung Gynäkologie, also ein ziemlich harter Cut, aber Gyn interessiert mich nochmal immer speziell aus hormoneller und aus beckenstatischer Sicht natürlich. Es kommt dann auch immer die Frage nach irgendwelchen gynäkologischen Auffälligkeiten wie Zysten, Myomen und dergleichen. Das interessiert mich immer sehr. Plus, wie stark ist die Periode oder wie beschwerlich ist die Periode? Hat das einen Einfluss auch nochmal auf die Schmerzsituation oder dergleichen? Da kann man ja immer schon viel rausziehen. Und dann die Frage nach Schwangerschaften und Entbindungen, was auch häufig eine sehr sensible Frage ist. Da meine ich bei vielen Frauen, die noch nicht schwanger waren oder auch nie schwanger waren, durchaus in den Augen manchmal auch eine gewisse Trauer oder Verzweiflung dann rauszufiltern. Deswegen ist das eine Frage, die man sehr behutsam auch anwenden muss. Aber dennoch hat es für uns natürlich eine therapeutisch große Relevanz. Und die Frage nach der Schwangerschaft ist eine, die Frage nach der Entbindung ist eine andere. Es gibt natürlich auch Fehlgeburtssituationen, es gibt auch Schwangerschaftsabbrüche, gewollte und dergleichen. Das interessiert mich natürlich aus körperlicher Sicht auch und da versuche ich immer ganz klar dann nachzufragen, was da passiert ist, aber urteile natürlich zu keiner Sekunde, weil ich weiß, damit kann man das Patiententherapeutenverhältnis komplett killen irgendwie. Das ist natürlich sensibel, ja.
Ich pflichte dir da auf jeden Fall sehr bei und ich versuche deswegen das Thema auch schon im Vorfeld so ein bisschen anzutasten. Wenn ich nach OPs frage, frage ich bei Frauen dann auch öfter nach Kaiserschnitten zum Beispiel, weil es ja eine recht häufige OP ist. Also in Deutschland ist, glaube ich, so 25-30% aller Geburten wird per Kaiserschnitt abgehandelt. Und auch so in dieser Anamnese, ja, Belastung, Stress, frage ich manchmal auch nach Familie, nach Kinder und so. Dann habe ich das schon mal so ein bisschen so angetastet. Da weiß ich schon mal, ja, der oder diejenige hat keine Kinder oder sowas. Und ja, genau. Thema Gyn ist auch nochmal interessant, das Thema Wechseljahre. Ich habe so ein bisschen so eine Häufung in dem Altersklassenbereich. So, ja, das fängt ja mal früher, mal später an, aber die Relevanz, so diese hormonelle Relevanz auf die muskuloskeletalen Beschwerden, weswegen die eigentlich bei uns in der Praxis sitzen, ist ziemlich hoch. Und da spielen halt eben die weiblichen Hormone in den Wechseljahren eine große Rolle und aber auch die Schilddrüsenhormone. Also das kommt in der Anamnese sehr häufig vor, dass sie sagen, ja, ich nehme Schilddrüsenmedikamente oder ich befinde mich in den Wechseljahren. Das wird manchmal so ein bisschen übersprungen, weil das ein Standard ist, aber es kommt sehr, sehr häufig vor. Es wäre eigentlich auch nochmal ein Thema für eine komplette Folge, sich diesem hormonellen Thema zu widmen und wie der Einfluss auf das Muskuloskeletale ist.
Klar, klar.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich gehe nochmal meine Liste weiter durch, damit ich da einmal einen kompletten Überblick gegeben habe. Nach Gyn frage ich nach Knochenbrüchen oder Bänderrissen. Das ist relativ easy zu beantworten. Da habe ich da schon mal einen Überblick. Dann Infektionskrankheiten ist nochmal ein spezielles Thema. So Sachen wie Borreliose ist für mich ganz interessant, gerade bei Gelenksproblemen oder Gürtelrose, Pfeiffer oder irgendwelche Tropenkrankheiten, Parasiten oder sowas. Das habe ich auch schon alles gehabt, dass Leute mit irgendwelchen Malaria oder Würmern oder sonst wie mal gesegnet gewesen sind. An welche Frage ich mich nicht so richtig rantraue, weil ich es unelegant finde, sind Geschlechtskrankheiten tatsächlich, obwohl es ja durchaus auch einen riesen Einfluss auf den Bewegungsapparat haben kann. Aber da muss ich sagen, da habe ich noch keinen Weg gefunden, wie ich das irgendwie so pauschal elegant mit einbringe und das könnte natürlich auch zu einer gewissen awkward Situation führen, weil es den Leuten natürlich wahnsinnig peinlich immer ist. Aber ist natürlich auch eine spannende Frage. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da könnte was sein, dann frage ich so ein bisschen im Urogenitaltrakt, ob es da irgendwie schon mal Entzündungen oder sowas gab. Und dann entweder kommen sie damit dann um die Ecke oder eben halt nicht. Ja. Ich glaube auch, dass einige das bewusst verschweigen und sagen, das einfach komplett wegnegieren und sagen, nö, hatte ich nie, obwohl da vielleicht mal was war. Ja.
Da habe ich eine Anekdote aus alten Zeiten noch, dass ich eine Patientin hatte mit Knieschmerzen. Da war es aber bekannt, dass das nach einer Chlamydieninfektion passiert war. Es gibt ja postbakterielle Gelenkentzündung und durch irgendwelche Arbeitskolleginnen habe ich erfahren, dass die Patientin, die ich da am Knie behandelt habe, die Partnerin von einem Arbeiter aus einem Restaurant aus der Nähe der Praxis war. Ist schon sehr lange her, ist schon über 10 Jahre her. Es war aber es war ein Restaurant, wo ich durchaus öfter mal bis dato die Mittagspause verbracht hatte, was ich danach nicht mehr gemacht habe.
Okay.
True Story. Ist schon sehr lange her, deswegen ist das jetzt keine Gefahr, dass das irgendwelche Leute peinlich berührt.
Ja,
ist aber eine relevante Sache. Also es war das Knie und ich habe das aber auch behandelt. Also es war eine sogenannte Entfaltung im Kniegelenk. Das Knie war so relativ blockiert da drin. Das hat furchtbar geknackt, als ich das auseinandergezogen habe. War danach auch ziemlich gut wieder geworden. Aber das kam eben durch diese Post-Chlamydien-Infektion. Interessante Nummer, ja. Ja.
Ja.
Und dazu fällt mir vielleicht auch noch so ein bisschen ein, ich hatte diese Woche auch eine Patientin, die war schon jenseits der 70 und arbeitete immer noch Vollzeit, auch in einem sozialen Beruf, war sehr fit. Und ich habe solche Leute frage ich oft so, ja, was ist denn so, haben Sie ein bestimmtes Rezept oder haben Sie irgendwie, was machen Sie, dass Sie so wirklich 20 Jahre jünger sind, vom Kopf her und vom Körper her? Und hast du eine Idee, was mir die Patientin diese Woche geantwortet hat, Dennis?
Nee.
Sie hat so gesagt, viel Sex. Ja, und das war eine Großmutter, eine Oma, sie sind 70, das war mir ein bisschen unangenehm in der Situation, muss ich zugeben.
Okay.
Ich glaube aber, dass sie es ernst meinte. Ist ja auch okay, ist ja auch eine wichtige Konstante oder hoffentlich Konstante des Lebens, ne? Ja. Das Liebesleben und so. Ja, deswegen ist es auch so eine Sache, manchmal so diese heiklen Fragen zu stellen, ne? Naja.
Ja, stimmt schon.
Okay.
Ja, also Infekte nochmal eben kurz, dann das nächste Thema ist dann relativ spät für mich, aber auch noch häufig die Gretchenfrage, da stelle ich die Frage, wie viel Prozent Ihrer Arbeitszeit sitzen Sie? Und ich stelle zum Beispiel nicht konkret die Frage, was machen Sie beruflich, weil ich da auch schon in meiner Vergangenheit das Gefühl hatte, dass es einige Menschen gibt, die da nicht so gerne drüber sprechen wollen. So, also gewisse Berufe haben ja auch ein gewisses Standing in der Gesellschaft und es gibt Menschen, die kommen rein und sagen, hey, ich mache dies und bin total stolz drauf. Und es gibt auch Menschen, die habe ich 3, 4, 5 Mal dann behandelt und ich wusste nicht konkret, was die beruflich machen. Und dann lasse ich denen auch den Freiraum. Manchmal muss ich das auch gar nicht wissen. Mich interessiert eigentlich eher durch diese Frage, wie viel Prozent der Arbeitszeit sitzen Sie? Ist es eher eine Bürotätigkeit, also eher eine immobile Geschichte oder ist es eher vielleicht eine körperliche Arbeit mit viel Bewegung? Und wenn die Leute dann sagen, ich sitze eigentlich gar nicht so viel, dann frage ich vielleicht nochmal nach, müssen sie schwere Sachen tragen oder irgendwie außergewöhnliche Belastungen überstehen oder eben nicht. Und dann kommen manche dann schon ins Gespräch und sagen, ja, ich mache dies, ich mache jenes und dann habe ich ein Bild. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, es gibt Berufe, da weiß ich gar nicht, was das inhaltlich bedeutet, was die so machen. Und demnach hätte ich da keinen anamnestischen Mehrwert raus. Deswegen ist das meine Frage, womit ich quasi so ja die biopsychosoziale Frage nach, was machst du in der Gesellschaft, wie stehst du, plus was hat das für einen Einfluss auf deinen Körper, abhake. Das ist so meine Fragestellung.
Finde ich komischerweise auch ein recht sensibles Thema. Ich frage auch nicht konkret nach dem Beruf, sondern ich fange auch mit solchen Fragen an. Ne? Müssen sie viel schleppen? Müssen sie sitzen, stehen und so weiter? Finde ich auch irgendwie seltsam, dass wir denken, dass das sowas Sensibles ist. Ne?
Ich persönlich selber verurteile natürlich niemanden, der sonst was macht, so alles cool, aber ich habe aus Respekt vor meinem Gegenüber einfach mir das abgespart, weil ich immer das Gefühl habe, damit habe ich jetzt jemanden bloßgestellt oder die Person fühlt sich damit jetzt nicht wohl, dass ich das gefragt habe. Aber ich behandle alles, was so kommt. Also wegen meiner auch nicht berufstätig, völlig in Ordnung. So, du hast richtig viel Freizeit, lucky you. Der eine ist freiwillig nicht berufstätig, der andere findet nichts. Also das, keine Ahnung. Da gibt es halt X-Faktoren und dafür habe ich keine Zeit, mich damit tief zu beschäftigen. Deswegen diese Frage. Und meine abschließende Frage, und damit höre ich dann auch auf, ist die Frage nach Sport beziehungsweise Bewegungsformen. Gibt es da irgendwas, was die Leute regelmäßig machen, was den Körper beeinflusst? Also zum Beispiel ein Beachvolleyballer, der jeden Sonntag auf die rechte Schulter baggert, hat natürlich einen anderen Einfluss auf den Bewegungsapparat wie ein Dauerläufer oder wie ein E-Sportler, was weiß ich, das höre ich mir dann alles an und ziehe darüber dann auch Schlüsse, wie vielleicht Gelenke belastet sein können oder Strukturen nicht ganz frei sein können und so weiter und so fort. Weil jeder Sport bringt natürlich seine eigenen Festigkeiten, Themen und Probleme mit sich. So, was machst du noch so an Fragen?
Die Sportfrage ist für mich auch wichtig, weil ich das auf jeden Fall als einen Ausgleich sehe zu den beruflichen Belastungen oder auch zu den sozio-psycho-emotionalen Belastungen. Und ja, das kann ja auch durchaus zu dem Problem führen. Also wir haben ja beide auch Leistungssportler in der Behandlung des Öfteren und manchmal ist das auch Teil des Problems oder Teil des Auslösens. Deswegen gehört Sport oder freizeitliche Bewegung für mich auf jeden Fall immer noch mit dazu. Und um das Thema vielleicht so ein bisschen abzuschließen für heute mit deiner Anamnese, möchte ich sagen, dass für mich, aber auch für dich, das hast du ja auch schon erwähnt vorhin, die Anamnese nicht mit der Anamnese abgeschlossen ist, sondern dass ich auch durchaus während der Untersuchung nochmal wieder gezieltere Fragen stelle, um vielleicht auf das Thema zu sprechen zu kommen oder auch auf, um die Hinweise, die wir in der Anamnese bekommen haben, nochmal aufzugreifen und zu verifizieren während der Behandlung. Und auch nach der ersten Behandlung ist das für mich auch bei weitem noch nicht abgeschlossen, weil ich des Häufigeren wieder das erlebe, dass während der Folgebehandlung, also beim zweiten, beim dritten Mal, die Leute mit neuen Informationen kommen und sagen, ja, nach der letzten Behandlung hat sich das und das gelöst und jetzt kommt auf einmal das zum Vorschein. Jetzt kommt ein altes Problem wieder zum Vorschein. Mhm. Old is gold, sagen ja auch unter anderem die Steckos, dass halt alte Beschwerden die aktuellen Beschwerden auch noch auslösen können, ne? Dass das wieder zu tragen kommt. Oder die haben gemerkt, ja, ich roll mich mit der Faszienrolle jetzt immer ab, weil sie mir das empfohlen haben. Und ich merke immer, boah, da unten, da in meiner Wade, da sitzt irgendwas ganz, ganz, ganz Festes. Und dann merke ich so während der Untersuchung, ah ja, okay, das passt auch nochmal an das Bild der aktuellen Beschwerden. Ne? Dass wir die Anamnese nicht abschließen mit dem ersten Mal, sondern dass jedes Mal nochmal neue Informationen zutage treten können, die absolute relevant besetzen können für die Beschwerden. Und das hat mir schon oft, das sage ich meinen Patienten immer, dass sie mir dadurch viel Arbeit teilweise abgenommen haben, wenn sie so ein gutes Körpergefühl entwickeln, ja, und so irgendwie merken, okay, ja, meine Beschwerden kommen in dieser Situation, was für mich wirklich eine richtige, wichtige Information sein kann. Ja. Mhm. Es ist ein fließender Prozess, unsere Behandlung.
Ja. Das ist ja die Säule der Osteopathie. Alles muss im Fluss sein, Junge. Was ist
ja, absolut,
los?
Ja.
Leben ist Bewegung, Anamnese ist Bewegung. Also wir halten fest, wir haben schon ein Skelett und Gerüst von Standardfragen und passen es dann individuell an. Also was Osteopathischeres kann man noch gar nicht machen, Klaas.
Absolut. Ja. Wir schließen den Anamneseblock fürs Erste einmal ab. Wir werden auf jeden Fall immer noch mal wieder auf das Thema zu sprechen kommen. Wie es immer so ist bei uns, können wir nicht alle Informationen und alle Tipps und Tricks, die wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben, in dieser Episode unterbringen. Wir hören uns wieder, Dennis, nach der Pause.
Freue mich drauf.
Wir sind zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Falls das die erste Episode sein sollte, die ihr hört, dann freuen Dennis und ich uns sehr darüber, falls ihr uns eine Bewertung hinterlassen solltet, auf zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir haben mittlerweile schon 52 Bewertungen zusammenbekommen. Das ist gar nicht so schlecht, habe ich mir mal von einem Podcast-Experten sagen lassen, für das erste Jahr, was wir gemacht haben. Dennis, wir können eigentlich ganz zufrieden sein damit.
Ich bin auch sehr happy und finde es super cool, dass wir so eine kleine Community schon aufgebaut haben, die uns da folgt. Wir versuchen uns stetig zu verbessern und ihr verzeiht uns ja auch so ein paar kleine sprachliche Stolpersteine. Manchmal, wenn ich so eine alte Folge noch höre, denke ich mir, oh Gott, was hast du denn da gesagt? Mhm. Interessiert mich schon, wie die Leute uns so sehen, beziehungsweise was die so für Vorstellungen haben, wie wir so ticken wahrscheinlich. Eigentlich ist das manchmal ganz anders, als es in Real Life ist, aber vielleicht sieht man sich ja mal auf irgendwelchen Fortbildungen oder Seminaren und dann gibt es ein Face-to-Face-Feedback. Ja, würde mich mal freuen.
Ja, hatte ich schon ein paar, ich hatte letztens auf jeden Fall eine Begegnung von jemandem, der Hörer ist und der mich deswegen erkannt hat. Und das war ganz lustig. Aber,
ich warte auf den Tag, wo wir das erste Selfie machen. Aber dann bin ich nicht mal, dann bin ich nicht mehr anzufangen, ich sag's dir.
Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich war vor mehreren Jahren in China, wo man als Europäer in China eine absolute Attraktion war, wo alle Leute auf einen zukamen und mit mir Fotos machen wollten. Das fand ich am Anfang ganz lustig, weil du da wie so ein Prominenter durch die Gegend läufst, aber nach sehr kurzer Zeit ist mir das sehr auf den Senkel gegangen und da habe ich mir gedacht, nie im Leben möchte ich prominent und berühmt werden und da bin ich bisher sehr erfolgreich mitgefahren und deswegen möchte ich jetzt auch den paar Jahren, die ich noch habe, auch nicht mehr berühmt werden.
Ja, warte mal ab, wenn wir erstmal hier durchstarten und wir die neuesten Liebschauen, also mein Ziel ist Liebschauen Bracht irgendwann abzulösen, das muss ich ganz klar an dieser Stelle mal sagen.
Finde ich sehr gut. Okay, Wir haben uns in dem letzten Blog eben um die Anamnese gekümmert, haben euch da hoffentlich viele relevante Informationen gegeben. Wir wollten heute noch mal so ein bisschen drei wichtige Untersuchungstechniken vorstellen, die für uns wichtig sind. Ich hatte ja so gesagt Top 3, wir machen ja gerne so Top 3. Bin mir nicht so ganz sicher, ob ich jetzt da eine Reihenfolge reinbringen will, aber ich habe mir drei interessante Untersuchungsroutinen rausgesucht, die wir einmal vorstellen möchten. Mhm. Dennis, möchtest du anfangen mit einer deiner Untersuchungen?
Ja, okay. Teil meiner Untersuchungsroutine, die ich mache, ist der Downing-Test. Das heißt, ein Beinlängendifferenztest sozusagen. Ich lege den Patienten in Rückenlage, lasse die Beine anstellen, sollen zwar mit dem Becken hoch und runter kommen, damit die Wirbelsäule sich gerade ausrichtet. Ich ziehe die Beine in die Länge und checke, gibt es ein Bein, was länger raussteht. Dann ich adaptiere dann schon ein paar andere Tests mit in diesen Tests. Wenn ich den ersten Beinlängentest gemacht habe, gibt es ein paar fasziale Züge. Ich checke die Sprunggelenke, checke die Knie auf Beweglichkeit und versuche dann über Hüftrotationen die Beinlängen zu verändern. Das gibt mir eine Information darüber, ob das möglich ist oder eben nicht. Ich habe eine Information über die ISGs, ob es eine Beckenverringerung gibt. Und das ist alles so mein adaptierter Downing-Test. Das ist was, womit ich schon mal die Hälfte des Körpers ziemlich schnell gut im Überblick habe. Dauert insgesamt 15 bis 20 Sekunden mit allen möglichen Tests, die ich da mache.
Sehr gut. Also knackige Untersuchung, kurzer Zeiteinsatz, vielleicht hoffentlich viele Informationen, die man daraus ziehen kann. Ne?
So, ja.
Ja. Ein Test, den ich lieb gewonnen habe oder eine Testebatterie, sind die TOS-Testung. Das heißt, eine Testung auf das Thoracic Outlet Syndrom. Das heißt, Kompression von neurovaskulären Strukturen, die aus dem Thorax oder auch teilweise aus der HWS kommen und dafür sorgen können, dass wir Parästhesien in den Fingern haben können, also Taubheit, Kribbeln, aber auch Schmerzen im Bereich des ganzen Armes. Und diese TOS-Testung, die ich jetzt anspreche, die versuchen herauszufinden, ob es wirklich eine Kompression der durchblutenden Strukturen der Arterien gibt. Und das macht man so, Patient sitzt auf der Behandlungsbank, ich taste den Puls am Daumen, also den radiales Puls, und dann gibt es so 2, 3, manchmal auch 4 verschiedene Bewegungen, die man machen kann, um zu gucken, wird die Pulsation am radiales Puls geringer? Also gibt es zum Beispiel, wenn ich mit dem Kopf zur Gegenseite rübergehe, also ich taste an der rechten Hand, Kopf geht nach links rüber und der Puls würde schwächer werden, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass die Scalenimuskeln auf die letztendlich auf die Äste oder auf die Ursprungsäste der Arteria radialis drücken. Mhm. Andere Möglichkeit ist, dass ich dann die Schulter runterdrücke, also die Clavicula, das Schlüsselbein runterdrücke und dadurch auf diese costoklavikuläre Enge drücke, die noch weiter komprimiere und dass dann der Puls schlechter wird. Oder dritte Testung, dass ich den Arm anhebe, also auf 90 Grad ungefähr hochhebe und in das Ellenbogengelenk auch etwas anbeuge und gucke, ob dann die radiale Pulsation etwas schwächer wird. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Pectoralis Minor da drauf drückt. Mhm. Das sind so drei Tests, die sind teilweise standardisiert, wurden auch wieder mit irgendwelchen Namen versehen, die ich jetzt nicht nennen möchte. Das sind ja so diese, meistens sind das ja alte weiße Männer, die solche Tests erfunden haben oder meinen erfunden zu haben und dann werden die danach benannt. Ich bin, wie ich schon mal erwähnt habe, Anhänger der Bewegung Names Should Disappear. Man sollte sie funktionell benennen. Deswegen TOS-Test für mich ein absolutes wichtiges Instrument.
Alles klar. Weiteres Testtool, was ich immer wieder nutze, ist der Slump-Test. Einerseits ein Sicherheitstest bei Bandscheibenbeschwerden, andererseits für mich immer eine interessante Information, ob die Dura vielleicht irgendwo im Kanal hängt. Ich bin mittlerweile ja auch hier im Podcast der Dura-Typ.
Also ich finde, Dura und Schienbeinkantentypen, mehr hast du nicht drauf.
Ja, das reicht aber für die Menschheit, mehr braucht man eigentlich nicht. Slump-Test, Patient sitzt auf der Bank, Beine baumeln runter. Ein Bein wird gestreckt und die Zehen werden rangezogen. Das heißt, ich bringe über die peripheren Nerven, die ich ein bisschen in die Länge ziehe, ein bisschen Zug auf den Rücken. Dann gehe ich oben an den Kopf mit meiner Hand und beuge den Kopf und auch die Brustwirbelsäule und auch die Lendenwirbelsäule einmal relativ beherzt und kräftig runter und dann, wenn es positiv ist, sagt der Patient, au, dann tut es irgendwo im Rücken weh und dann lasse ich mir zeigen, an welcher Stelle. Es ist nämlich nicht immer nur die Lendenwirbelsäule, es ist manchmal auch die BWS oder manchmal auch die HWS-Region und gerade bei Patienten, die immer so über diffuse Schmerzen heute hier, morgen da berichten, so irgendwo im Rückenbereich, ist das für mich ein spannendes Ding. Diesen Test kann man dann auch wunderbar umwandeln als Hausaufgabe, und zwar indem der Patient regelmäßig Bein strecken soll und Oberkörper quasi headbangt vorne rüber und dann hinterher wieder zurückziehen soll, um die Dura und die Strukturen selber ein bisschen zu mobilisieren. Relativ sanfte Nummer, aber durchaus effektiv. Ich finde, das ist ein spannender Test. Wir müssten eigentlich mal, sorry, wenn ich nochmal einmal weiter aushole, wir müssten eigentlich nochmal eine Top 3 der beknacktesten Tests machen.
Ja, das stimmt, ja.
Ich habe so eine Mikro, ja, was heißt Studie, aber ich versuche immer einige Tests zu überführen, dass die eigentlich gar keine Relevanz haben sollten, und super viele Sicherheitstests sind ja auch komplett unvalide. Oder wie zum Beispiel, ich hatte jetzt neulich einen Patienten mit frischem Bandscheibenvorfall, L3, L4, und ich habe diese ganzen Lasix, gekreuzter Lasix, Bragard und wie die alle heißen, Kompression, Dekompressionstest, alle gemacht. Es war alles negativ. Und demnach ist es immer nur so eine Scheinsicherheit, die wir uns mit unseren Sicherheitstests einholen. Am Ende des Tages kann doch irgendwas ganz anderes dahinter stecken, und wir können immer bei einer Behandlung auch leider Dinge in keine gute Richtung gehen lassen. Dieses Risiko geht man mit jeder Behandlung ein.
Punkt. Ja, absolut.
Triggerwarnung.
Auf jeden Fall, Triggerwarnung, genau. Wäre auf jeden Fall auch ein Thema für eine ganze Folge. Sensitivität, Spezifität, Reliabilität, Validität der Tests. Sei es Sicherheitstests oder ganz insbesondere auch unsere osteopathischen Tests, wo wir denken, irgendeine Struktur zu testen, die dann vielleicht eine Relevanz haben könnte. Ja, sehr, sehr offenes Thema. Ja. Und auch nochmal Slump-Test, für mich auch absolut wichtig, sehe ich leider häufig, dass das Studierende, Hospitierende und andere osteopathische Kollegen irgendwie nicht auf dem Schirm haben. Kommt irgendwie aus der Medizin, teilweise aus der Physiotherapie. Super wichtige Informationen, die man dadurch kriegen kann, und auch super wichtiges Instrument für die Heimbehandlung. Kann ich echt nur immer wieder betonen. Slump-Test. Mhm. Für mich ist ein wichtiges Kriterium seit sehr langer Zeit und immer wieder auch heutzutage noch die Körpersprache. Das heißt, die Gestik, mit der die Patientin, der Patient auf die schmerzhaften Stellen zeigt. Wird mit einem Finger irgendwo hingezeigt, wird ein Gelenk umfasst, wird entlang eine Linie gestrichen. Diese subjektive Körpersprache, das ist ja eine Sache, die ich jetzt persönlich hauptsächlich aus dem FDM kenne, die es aber auch in anderen medizinischen Bereichen immer wieder gibt, wo das vielleicht nicht ganz so eine zentrale Rolle spielt. Aber es ist für mich eine super Möglichkeit, auch noch andere Informationen zuzulassen, außer der Anamnese und den reinen Testinhalt, sondern die individuelle Beschwerdebeschreibung des Patienten. Und halt eben auch zu wissen, okay, was ist da vielleicht lokal im Gewebe los? Ne? Ich kann natürlich auch immer noch den Fuß behandeln bei Schulterbeschwerden oder den Lendenwirbel bei Leberbeschwerden und so. Aber dieses Wissen, was da dem Patienten so nervt, so dass er mir wirklich zeigen kann, okay, was ist da los? Wo sitzt das? Und in welchem Gewebeareal sitzt das? Und das bringt mir persönlich bis heute immer noch sehr viele wichtige Informationen.
Ja, angepasst aufs, oder was heißt angepasst, falsche Wort, related sozusagen zum FDM, natürlich auch eine große Waffe, und wer FDM-Fortbildung gemacht hat, hat da auch nochmal eine etwas andere Sicht auf Körpersprache und auf Gestik und auf Mimik und auch auf Worte, die benutzt werden. Das hatten wir auch schon mal angesprochen, sehr, sehr interessante Untersuchungsmethode und auch ja, eins der wichtigsten Bausteine des Clinical Reasonings, finde ich auch, ja.
Übrigens nicht ganz unreliabel. Es gibt zwei schlaue Menschen, die eine Intertester-Reliabilitätsstudie zur Körpersprache auf der gemacht haben. Steht gar nicht so schlecht da.
Ja, ich lache deshalb, weil Klaas einer dieser superschlauen Untersucher war. Ja, ja. Weiß ich wohl. Okay, meine Top 1, und muss ich auch sagen, mit Abstand der absolut wichtigste Test oder die absolut wichtigste Untersuchungsmethode ist und bleibt die Palpation. So, die Palpation gibt mir quasi alle Informationen, die ich benötige, wenn ich gut palpieren kann. Auf die Viszera bezogen, auf die Gelenke bezogen, auch auf die Nerven bezogen. Da kann man durch gezieltes, tiefes Fühlen, Wärme, Kälte, Bewegung, Range of Motion, irgendwelche faszialen Züge, Verschieblichkeiten, ist es chronisch, ist es akut, ist es asymmetrisch, ist es fest, ist es ödematös. Ich kriege so viele Informationen einfach durch Hand ins Gewebe legen oder auf ein Gelenk legen oder auf eine Struktur legen. Das ist für mich ein Test, der auch immer wichtiger wird, je mehr therapeutische Erfahrungen ich habe, weil ich dann auch mit jedem Patienten ein bisschen mehr Informationen in meinem kleinen limbischen System abspeichern kann. Und demnach Palpation absolute Nummer eins.
Richtig. Das Palpationsempfinden, das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit total und man lernt mit ganz wenig Druck zu palpieren, vielleicht auch mit viel Druck wiederum zu palpieren. Eine Geschichte, die sich echt im Laufe des Lebens ansammelt und wo man eigentlich Jahr für Jahr besser werden sollte in dem Thema. Für mich ist eine der interessantesten Testarten zurzeit die viszerale Inhibition. Das ist jetzt nicht ein Test, sondern es ist auch eine Möglichkeit vorzugehen, dass man irgendeinen Test, den man sich nimmt, sei es jetzt zum Beispiel, sagen wir mal den Lasek-Test, ne, bei einem Bandscheibenvorfall, Patient liegt auf dem Rücken, ich hebe das Bein hoch, bei so, sagen wir mal, 30 Grad Anhebung schießt ein Schmerz vom Rücken ins Bein rein. Dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, direkt die Viszera anzupacken. Das heißt, ich greife in den Bauch rein, schiebe die Organe insgesamt unspezifisch hoch und gucke, ob sich dadurch der Test jetzt verändern lässt. Dass er jetzt zum Beispiel sagt, ja, okay, ich kann mein Bein weiter mit nach oben nehmen. Oder ich habe zwar immer noch Schmerz dabei, aber der Schmerz ist deutlich reduziert. Das ist so ein Beispiel dafür, wie man über die Viszera einen Test abändern kann. Das kann man auf alles Mögliche beziehen. Ganz einfach auch zum Beispiel, Patient hat Schmerzen, wenn er die Schulter hochhebt, nimmt den Arm hoch, merkt, oh ja, okay, hier so ungefähr 90 Grad tut's weh. Ich gehe zum Beispiel an den Oberbauch, inhibiere oder heb ein wenig das Zwerchfell, Leber, Magen an, Oberbauch und ich gucke, wird das Heben des Armes dadurch leichter, gibt es weniger Schmerz, gibt es mehr Schmerz vielleicht auch. Oder noch ein anderes Beispiel, ich mache den schrecklichen Vorlauftest, den ich früher echt immer schrottig fand. Mach den vielleicht im Stehen, merke, ah, okay, ich habe das Gefühl, das linke Ilium läuft nicht mit oder läuft viel zu früh mit. Dann fasse ich zum Beispiel im Stehen um den Patienten rum, greife mir seinen Unterbauch und ziehe den ganzen Bauchinhalt nach oben, halte das für 3 Sekunden, stelle den Patienten wieder auf seine Beine und wiederhole diesen Vorlauftest und kann gucken, okay, ist es dadurch anders. Ja? Das ist ein und dasselbe Prinzip, das heißt, ich inhibiere die Viszera, gucke, ob sich der Test, den ich habe, ändert und vor allen Dingen auch, ob sich das subjektive Schmerzempfinden des Patienten ändert. Das ist für mich ein Test, der mich sehr viel weitergebracht hat in dieser ganzheitlichen osteopathischen Untersuchungsroutine, um zu schauen, okay, sind die Viszera Teil des Problems, was mir der individuelle Patient vor mir gerade zeigt?
Sehr osteopathischer Test und gebe ich dir absolut recht, macht Sinn, mache ich auch jeden Tag. Punkt, mehr ist nicht dazu zu sagen.
Lieber. Absolut.
Wir befüllen noch ein letztes Mal 2022 unsere Musikantenknochen-Playlist und ich habe mir zum Thema Anamnese überlegt, was kann ich denn da vielleicht Verbindendes mit auf die Playlist schmeißen und ich habe einen Song gefunden von den Red Hot Chili Peppers und zwar Tell Me Baby, What's Your Story, der ist mein Track Nummer 1 und ich ziehe jetzt einfach mal alle Tracks durch und habe noch einen weiteren Song zum Thema Anamnese und zwar von den Ärzten, Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Man bekommt häufig auch immer vom Patienten Themen gehört, so wie du gerade schon sagtest, James Bond Prinzip mäßig, Alter, ist mir scheißegal. Erzähl mir was ich wissen muss. Und die Ärzte haben da auch im medizinischen Kontext ein paar Textpassagen in diesem Track mit da drin. Und für eure Silvesterparty, wenn ihr dieses Jahr so richtig abhotten wollt, packe ich noch von Daft Punk Alive drauf. Wenn ihr richtig im Flow seid, dreht den Bass auf, macht das Ding laut und dann will ich hier ein paar Whiplashes nächstes Jahr behandeln, weil ihr zu hart abgegangen seid. Das sind meine Playlists.
Da Anamnese ja aus dem Griechischen Erinnerung bedeutet, packe ich den Song Remember Me von Tame Impala rauf. Das ist so ein bisschen neopsychedelischer Rock. Eine Musikrichtung, die ich ziemlich cool finde. Und beim Thema Anamnese habe ich einen guten Kollegen, der in einer Region arbeitet, wo viele andere Urlaub machen und wo vor allen Dingen auch eher die gut betuchten Urlaub machen. Und der hat es sich tatsächlich zur Angewohnheit gemacht, bei manchen Leuten zu fragen, und wie läuft es so beruflich? Wie stehen Sie finanziell da? Und Leute, die finanziell gut dastehen, kennen das ja auch manchmal ganz gerne nach außen und sagen dann natürlich nicht, ja, ne, sondern sagen, ja, finanziell läuft's gut. Da, diese Frage nutzt er tatsächlich manchmal, um die Rechnungshöhe ein wenig nach oben zu schrauben.
Ach, interessant.
Und, interessant. Er oder sie, ich will gar nicht sagen, Kolleginnen, Kollege. Ethisch fragwürdig, aber da die Rechnung, die wir so in Rechnung stellen oder die Rechnungssumme, die wir so haben, Dennis, die ist auf jeden Fall ziemlich in den Schatten gestellt dadurch.
Okay, noch.
Noch, ja, genau. Deswegen gibt es von mir den wunderbaren Song, der auf Dauerschleife hier im Haus läuft und wo die Kinder auch schon zu bouncen, von Pharrell Williams, Cash In, Cash Out.
Okay.
Abschließend ist ja auch noch wichtig zu sagen, man muss auch hinhören, sehr gut bei der Anamnese, man muss auch sehr gut hinschauen, gerade wenn es um die Körpersprache geht. Es gibt auch diesen schönen Spruch, der Pfarrer predigt nur einmal, das heißt diese wirklich unbewusste...
Hast du alles für Sprüche kennst, Alter?
Ja. Das heißt, diese unbewusste Körpersprache, die abläuft und die einem genau zeigt, was der Patient, die Patientin da wirklich hat in ihrem Körper, die wird nur einmal gezeigt, sagt man so, ne? Und deswegen gibt es den Song von mir, She's Got the Look von Roxette.
Oh, okay. Auch auf jeder Silvesterparty gern genommen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich glaube, den Battle um die geilsten Songs für die Playlist habe ich diese Woche gewonnen.
Ja, okay. Das sollen die Zuhörerinnen entscheiden, aber ja, alles cool. Ich muss, glaube ich, noch eine Kette lösen und dann würde ich mich noch um Restjahresthemen hier widmen wollen. Was hast du mir mitgebracht an Kette?
Bei der Kette habe ich mir heute gedacht, es ist absoluter Seuchenherbst, Seuchenwinter, muss man mittlerweile schon sagen. Überall, wo man schaut und sieht, Lungenprobleme. Basteln mir eine Kette vom Brustkorb, von der Lunge. Das hatten wir zwar schon häufiger, aber zum Thema Kopfschmerz.
Okay, jetzt muss ich mal überlegen, ob es da was gibt, was wir noch nicht hatten, eine Verbindung. Lunge, Kopfschmerz, Lunge, Atmung. Okay, pass mal auf, ich versuch's mal so. Patient hat Schlafapnoe, kriegt beim Schlaf nicht genug Sauerstoff, hat Atemaussetzer. Lunge, Körper registriert, wir kriegen hier zu wenig Sauerstoff, wir müssen was tun und produziert mehr Erythrozyten. Das heißt, das Blut wird dicker. Blut wird geleitet über Herz weiter in alle Extremitäten und auch in den Kopf. Und da das Blut dann irgendwann so dick ist, drückt es auf die Schmerzrezeptoren der Arterien und wir wachen mit einem morgendlichen Hinterhauptkopfschmerz auf. Und somit habe ich die Kette von Lunge zum Kopf gelöst.
Das kann ich, glaube ich, nicht gelten lassen. Das ist echt ziemlich weit hergehoben, oder?
Was? Voll nicht. Schlafapnoe, Hinterhauptkopfschmerz, Bluthochdruck macht voll Sinn. So. Das ist ja, meine jahresabschließende Kette.
Okay.
Etwas anders als sonst die anatomische Kette. Ja, aber wir müssen uns ja auch immer weiterentwickeln, uns neue Dinge überlegen. Das ist so. Lieber Klaas, vielen Dank für das Jahr 2022. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es ist auch immer viel Aufwand, sowas vorzubereiten, zu schneiden, umzusetzen und so weiter und so fort. Aber ihr gebt uns da draußen so viel cooles, positives Feedback, dass es uns Spaß macht, da ein bisschen weiter dran rumzuschrauben. Und versucht uns immer wieder gerne auch neue Impulse und Fragen zu stellen. Die nehmen wir alle gerne auf. Wir lesen das alles, aber arbeiten alles nur peu à peu ab, weil man kann über jedes Thema ganze Seminare halten eigentlich und wir müssen das irgendwie in anderthalb Stunden hier im Podcast runterbrechen. Ja, ich bin ganz happy, wie uns das bis jetzt gelingt und sehe aber auch noch Luft nach oben. Und von daher auf ein gutes Jahr 2023, rutscht alle gut rein und damit bin ich raus. Lieber Klaas, hast du noch was für diese Welt da draußen zu sagen?
Ich sage Prosit Neues. Bei mir ist der Dezember immer der Sündenmonat. Ich vergesse alle meine guten Angewohnheiten. Vor allem was die Ernährung angeht. Ich esse Sachen, die ich normalerweise nicht esse im Laufe des Tages. Dann kommt der Januar. Das ist für mich immer ein ziemlich klarer Cut. Ich habe viele gute Vorsätze, die ich auch eigentlich immer ziemlich gut durchziehen kann. Und verzichte da auf Alkohol, verzichte da auf dieses, auf jenes. Und mal gucken, ob das der Qualität unseres Podcasts einen Abbruch bringt, falls wir mal abends aufnehmen sollten. Ja. Oder ob das die Qualität steigert nochmal. Werden wir sehen.
Ja, ist klar, mein Lieber. Alles Gute. Guten Rutsch.
Guten Rutsch.